Da sehen wir einen jungen Mann, der sich mit einer Schale Wasser über den Kopf gießt und sich wäscht. Das Foto ist im Juli 2017 in Mosul entstanden, im Irak, vor der Al-Nuri-Moschee. Erzähl uns doch mal ein bisschen was.
Also mir war es wichtig, bei diesem Bild zu zeigen, dass Krieg nicht nur Krieg ist, sondern während man im Krieg ist, auch ganz viele Sachen hinter der Front passieren. Dass es immer zwei Parallelen gibt, immer zwei Realitäten, auch wenn wir von einem Kriegsgebiet sprechen. Dieses stellt im Grunde genommen das sehr überspitzt dar, was ich gerade versuche auszudrücken. Wir haben im Hintergrund eine Granate, die explodiert, ein Rauchpilz steigt empor vor zerstörten Gebäuden in Mosul. Und als würde all dieses nicht passieren, wäscht sich dieser Soldat der irakischen Armee vorne mit dieser blauen Schüssel die Haare und den Körper. Und ja, macht seine Körperpflege im Grunde genommen in dem Moment, wo diese Granate kaum 150 Meter hinter ihm explodiert und ist nach diesem Einschlag dann die ganzen Kiesel runterrieseln, die durch diese Granate passiert sind. Und das ist das, was ich mit diesem überspitzten Darstellung sagen möchte. Wenn wir über Syrien reden, wenn wir über den Irak reden, geht es in erster Linie, glaube ich, in den Köpfen von Menschen, die hier im Westen sitzen, geht da immer der Krieg ab. Da kommen die ganzen Klischees von Sterben, Blut und Terror hoch bei den Impulswörtern Syrien und Irak. Aber nein, dahinter passiert noch viel, viel anderes. Die Zivilgesellschaft existiert trotzdem. Es gibt Normalität, es gibt großartige Projekte, die stattfinden. Und das wollte ich mit diesem Bild so ein bisschen darstellen.
Es ist also quasi irgendwo auch der Moment halt, ne? So genau just in dem Moment, wo er sich den Kopf wäscht sozusagen, passiert das und es passiert parallel, das heißt das Leben, das wahre Leben geht einfach auch weiter, selbst in einem Krieg und diese beiden Seiten auch zu zeigen und zu beleuchten, siehst du das so ein bisschen auch als deine Aufgabe auch?
Ja, total. Das denke ich, ist ganz wichtig, das auch zu zeigen. Weil wenn wir uns die ganze Zeit nur festbeißen an der Reproduktion der Klischees, das immer wieder herstellen, der Stereotypen, die bei uns die ganze Zeit ablaufen, ich glaube, dann gibt es auch wenig Möglichkeiten, da herauszutreten aus diesen Vorstellungen. Und dann gibt es auch nicht die Idee oder die Vision eines Iraks oder eines Syriens ohne Krieg oder das Einläuten einer Nachkriegszeit, ohne zu sagen zu wollen, okay, das gilt alles jetzt nicht, was an der Front passiert. Natürlich ist das eine Realität, die ist ganz schrecklich. Aber wenn wir auch das, was dahinter passiert, darstellen und zeigen, veröffentlichen, ich glaube, das kann ein Stück weit auch den Weg bereiten in die Normalität.
Dass es in Syrien eben genau viele zivilgesellschaftliche Projekte gibt, wie du es gerade schon gesagt hast, aber du den Eindruck hast, dass die Konsumenten eigentlich dann nur die Schlagzeilen sehen wollen, indem es um Terror, Tod und Blut geht. Jetzt stellt sich dann die Frage eigentlich, wovon hängt das dann ab am Ende, welche Bilder hier in den Medien gezeigt werden? Was hast du da für Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag?
Ja, also ich denke, da gibt es zwei Kanäle jetzt für mich als Fotojournalist, meine Eindrücke zu transportieren oder meine Bilder nach Deutschland in die Wohnzimmer in Europa zu schicken. Einmal sind die Auftragsarbeiten, dort wo ich gebucht werde von Zeitung oder Magazin, aber oder auch die Bilder, die ich einfach schieße und an die Agenturen weitergebe. Und bei dem ersten Punkt, dort wo ich im Auftrag unterwegs bin, liegt es auch ein Stück weit an mir, welche Vorschläge ich mache. Oder mein Kollege, meine Kollegin, die mit mir zusammen unterwegs ist, die Korrespondenten, Korrespondentinnen, mit denen ich zusammenarbeite, haben wir schon eine gewisse Macht, auch Vorschläge an die Zeitung und Magazine zu geben und zu sagen, wir würden gerne das und das machen. Wenn das gut ausformuliert ist, wenn wir da gut vorbereitet sind und gute Quellen haben, dann ist es meiner Erfahrung nach auch so, dass diese Geschichten auch gerne genommen werden. Und ich habe auch manchmal oder zunehmend den Eindruck, dass auch Geschichten gerne genommen werden, die hinter der Front passieren. Und vielleicht ist das ein gewisser Sinneswandel, aber das ist nur ein Gefühl, ein subjektives Gefühl von mir, was jetzt gerade stattfindet und ein bisschen konträr ist zu dem Zitat, was du jetzt gerade erwähnt hast, dass man immer nur die Klischees füttert und so weiter. Aber die Macht liegt auch ein bisschen an uns, indem wir gut recherchieren und spannende Geschichten auch hinter der Front recherchieren und vielleicht vorschlagen, die dann auch verwandelt werden, ein Auftrag.
Du schießt ein Bild und hast du natürlich hier eine Situation vor dir, du sammelst gewisse Informationen sozusagen, versehst dieses Bild mit Informationen. Kommt es auch manchmal vor, dass das Bild jetzt irgendwie nicht genau dafür, sondern für etwas anderes oder irgendwie ähnliche Verbindungen sozusagen stellvertretend dann genommen wird? Oder werden Bilder ausschließlich wirklich nur so eingesetzt, wie du sie fotografiert hast?
Naja, leider ist es auch so, wie du das gerade bezeichnest. Stichwort Symbolbild. Das passiert halt öfter. Ist mir manchmal passiert, dass ich meine Bilder weitergegeben habe an Agenturen, die diese Bilder dann an Kunden verkauft haben, die das Bild völlig aus dem Zusammenhang gerissen veröffentlicht haben als Symbolbild. Von dessen meistens dann große Agenturen wie Imago zum Beispiel, die so etwas machen, wo es nicht mehr um den Inhalt geht, sondern im Grunde genommen nur um den Verkauf des Bildes. Von solchen Agenturen, nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe, ich bin Autodidakt, ich habe so etwas nie gelernt, musste das halt selbst erst erleben, wie das so funktioniert, habe ich mich dann getrennt. Und die Kontrolle über die authentische Veröffentlichung eines Bildes im richtigen Kontext kann ich erst dadurch bekommen, indem ich mit kleinen Agenturen zusammenarbeite, wo ich weiß, diese Agentur, die kenne ich, die hat eine gewisse Haltung, ich kenne die Leute, die dort am Picture Desk sitzen, und diesen Menschen vertraue ich, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Das ist was anderes, als wenn ich an große Agenturen, die einfach nur raushauen und verkaufen wollen. Somit gelingt es mir, eine gewisse Kontrolle über den Kontext, in dem das Bild veröffentlicht wird, zu behalten. Wenn ich im Auftrag unterwegs bin, im Auftrag für Magazine und Zeitungen, arbeite ich zusammen mit Schreiberinnen, Korrespondentinnen für diese Zeitungen oder freie Journalisten, die schreiben. Ich mache die Bilder dazu. Diese Leute kenne ich seit Jahren, das sind gute Freunde von mir. Und die Kunden kenne ich auch seit langer Zeit. Und da bin ich dann sehr, sehr sicher, dass der Kontext da nicht verschoben wird.
Also du kannst da tatsächlich auch nochmal einen großen Einfluss nehmen, wie du das jetzt schilderst. Wenn wir jetzt mal darauf gucken, Kriegsfotografie auch teilweise kritisiert wird, das hängt ja damit auch zusammen, ne, in welchen Kontexten die Bilder gezeigt werden. Und genau das, wenn das passiert, dass es aus dem Kontext genommen wird und dann für andere Zwecke benutzt wird zum Beispiel. Und wenn man halt zwei große Punkte anschaut, die ganz, ganz häufig kritisiert werden, wäre es halt einmal so die Ästhetisierung des Leidens, was wir eben auch schon mal so ein bisschen erwähnt hatten, was natürlich bei so schönen Bildern vorkommt, wie jetzt Paolo Pellegrin oder ja ganz viele andere Menschen, die natürlich auch schöne Bilder gemacht haben. Und andererseits, dass auch so eine Bilderflut, wird das immer genannt, auf uns einprasselt und man dann dadurch abstumpft, so der Vorwurf zumindest. Und wir würden jetzt gern erstmal mit dir über das Thema Ästhetisierung sprechen. Je wuchtiger und eigenwilliger die Bilder sind, desto mehr Aufmerksamkeit ziehen die natürlich auch auf sich. Und damit wird dann vielleicht auch mehr über die Verhältnisse nachgedacht und überhaupt erstmal eine Aufmerksamkeit auf die Situation gelenkt. Und auf der anderen Seite entschärft ein schönes Bild vielleicht auch das Leiden. Und so spektakuläre Bilder bedienen natürlich auch so die Sensationsgier. Wie stehst du denn dazu und wie gehst du damit um in deiner fotografischen Praxis?
Das ist eine schwierige Frage und es ist auch ein großer Spagat, den wir da immer wieder machen müssen. Ein Bild so zu ästhetisieren, dass es wirklich ansprechend ist, und dann aber irgendwann, wenn du an Photoshop so lange herumgedreht hast und vielleicht auch so lange den richtigen Fokus dieses Bildes zu suchen und dann direkt im Kriegsgebiet so lange herumhampelst, bis wirklich alles stimmig ist, dann aber die Realität verloren hast, also nicht mehr ungefiltert 1:1 das transportierst, was du vor Ort gesehen hast, durch Photoshop oder einer sehr künstlerischen Komposition des Bildes, dann geht natürlich der Journalismus verloren. Dann ist es nicht mehr die reelle Darstellung, was du vor Ort siehst, und das geht meiner Meinung nach nicht. Natürlich ist es, finde ich, aus meiner Perspektive erlaubt, vielleicht die Schärfen etwas deutlicher zu machen, etwas mehr Kontrast, wenn es gerade staubig ist, aber es dann so zu verzerren, dass es dann mit dem, was vor Ort gesehen wird, nicht mehr übereinstimmt, das geht nicht, das darf nicht passieren, weil dann der Inhalt wirklich verloren geht. Auf der anderen Seite, wenn du Kappa und auch dieser Fotograf, der mit diesen verschiedenen Farben spielt und dort eigentlich mehr Kunst macht als Journalismus macht, dann frage ich mich persönlich manchmal auch, und das ist jetzt keine abschließende Meinung, das ist eine Sache, über die ich schon länger nachdenke, wen erreiche ich mit diesen mit dieser anderen Darstellung, wenn es eine mehr künstlerische Darstellung der Bilder ist, erreiche ich vielleicht damit eine Gruppe von Menschen, die sich vorher nie mit dem Thema Krieg, Krisen, Leid und das, was vielleicht im Irak oder Syrien oder Afghanistan oder in diesem Fall Kongo passiert, weil sie sich halt immer nur auf diesem Kunstparkett befunden haben. Vielleicht erreiche ich dann plötzlich die Leute, kann die Leute dort mit diesem Thema infizieren, was mir vorher noch nie gelungen ist. Das ist eine Überlegung wert, finde ich, manchmal, wenn man Kriegsfotografien oder Fotografien aus dem Krieg dann vielleicht auch mal in einem künstlerischen Kontext darstellt. Ich weiß, eine sehr umstrittene These. Wenn ich dadurch mehr Leute mit dem Thema infiziere, habe ich in gewisser Weise mein Ziel erreicht. Aber ich darf die ganze Sache da nicht mehr Journalismus nennen.
Wir sprechen mit dem Fotojournalisten Sebastian Backhaus über seine Arbeit in Krisengebieten. Zum Beispiel in Syrien war Sebastian Backhaus sehr viel unterwegs und werfen eigentlich auch einen kritischen Blick darauf, was Fotojournalismus macht, wie Fotojournalismus eingesetzt wird, wie Bilder eingesetzt werden.
Historisch gesehen wurden Zeitungen unterschiedlich eingesetzt bzw. für sich instrumentalisiert, also von Alexander der Große, der für seine Siege und ja Missinformationen des Gegners die Berichterstatter für sich eingenommen hat, oder das berühmte Zitat von Napoleon, der mal gesagt hat, 3 feindliche Zeitungen sind mehr zu fürchten als 1000 Bajonett. Du warst ja unter anderem auch, wie gesagt, viel in Syrien. Und in Syrien wurden auch Journalisten angegriffen, teilweise Kopfgeld ausgesetzt, vielleicht gerade weil ihnen viel Macht zugeschrieben wird. Inwiefern hast du Erfahrungen, dass versucht wird, Journalisten zu instrumentalisieren?
Das passiert uns sicherlich jedes Mal, wenn wir dort sind, vor Ort sind. Und da spielt es dann auch keine Rolle, ob das Syrien ist, der Irak, Libyen oder Ägypten. Unsere Aufgabe ist es da halt irgendwie schlau zu werden, die Anzeichen zu sehen, wenn wieder versucht wird, uns zu instrumentalisieren. Das geht schon da los, wenn man empfangen wird und zum großen Dinner eingeladen wird, die militärischen Entscheider oder Politiker trifft und wirklich überall hin eingeladen wird. Und es geht so weit, dass man eingeladen wird, ach komm, den Rückflug, den übernehmen wir und wir zahlen dir dann das Upgrade, kriegst First Class und so weiter. Das sind Sachen, die ganze Zeit passieren. Ganz konkret, da ist es natürlich an uns, da abzusagen und abzuwägen, wie weit werden wir jetzt hier bewusst privilegiert, damit wir positiv schreiben, oder inwieweit ist das die Möglichkeit, tiefergehende Informationen zu bekommen oder Zugänge zu bekommen.
Und machen das alle Journalisten immer, dass sie da das sowas quasi verweigern und versuchen, immer standhaft zu bleiben?
Nee, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Das passiert ständig, dass du Leute siehst, die exzellenten Zugänge haben und wirklich immer als Erster vor Ort sein können und vielleicht auch am nächsten dran sein können und mit dem allerbesten oder mit den wichtigsten Decision-Makern aus Militär oder Politik reden können. Mhm. Da fragt man sich dann schon auch, wie sie das machen. Und ich weiß auch, dass viel, viel Bakschisch, also sehr, sehr viel Schmiergelder gezahlt werden in unserer Szene, und die sich das leisten können, A und B, nicht bei dem moralischen Anspruch haben, dort sauber journalistisch zu arbeiten. Wenn sich diese beiden Sachen treffen, dann hast du in jedem Fall die besten Zugänge.
Ja, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, wird auch deutlich, ne, dass Journalistinnen und Journalisten da natürlich mittendrin sind in diesen Konflikten und auch irgendwie und sich gar nicht so außen vor halten können vielleicht. Du hast jetzt so Beispiele beschrieben, wo das recht deutlich stattfindet und wo man auch klar sagen kann, ja, dass da wird man irgendwie versucht zu bestechen, und inwiefern findet das auch vielleicht subtiler statt?
Das Subtile dabei, ich hatte jetzt gerade ein Gespräch gehabt, mich mit Wolfgang Bauer von der Zeit auseinandergesetzt, der in Bagdad berichtet hat über die ganzen Todesurteile, die gegen Leute gefällt werden, die angeblich beim IS waren. Und er hat eine sehr, sehr krasse Reportage geschrieben darüber, wie im Irak, in Bagdad, dort die Gerichte arbeiten und unschuldige Menschen zum Tode verurteilen. Und ich hatte ihn gefragt, glaubst du, dass du jemals wieder ein irakisches Visum bekommen wirst, nachdem du das so authentisch und so deutlich und klar 1:1 rübergebracht hast? Im Zeitmagazin wurde das veröffentlicht. Und er meinte so, ja, das weiß ich nicht, aber das sollte auch nicht meine Sorge sein. Ich muss hier nicht so diplomatisch schreiben, wie vielleicht ein Korrespondent darauf angewiesen ist, immer wieder einzureisen, sondern meine Aufgabe ist es, so zu schreiben, wie ich es vor Ort gesehen habe. Das ist vielleicht ein Beispiel dafür, wie das wie das funktionieren kann und wie es nicht funktionieren darf, wenn ich diplomatischer schreiben muss, weil ich mir sonst die zukünftigen Zugänge damit verbaue.
Also es sind auch Abhängigkeiten sozusagen vorhanden in der Arbeitsweise oder in der Arbeitswelt des Journalisten, die dafür dann auch sorgen, dass man manchmal vorsichtiger argumentiert und manchmal nicht, aber die einem da jetzt nicht in der, ja, in der Welt so nah drin ist, ne?
Das passiert die ganze Zeit und das Beispiel von Wolfgang Bauer war jetzt eines, wie es idealerweise laufen sollte, wo man sich halt nicht aufgrund der Sorgen zukünftiger Zugänge diplomatischer schreiben sollte.
Ja, vielleicht nochmal abschließend, welche Kraft hat denn für dich eigentlich der Fotojournalismus, was zu verändern? Oder anders gefragt, wie müssen denn Bilder und deren Kontextualisierung sein, um ihre Kraft wirklich entfalten zu können und wirklich was bewirken zu können?
Das ist eine große Diskussion. Ich hatte mit dir, Herr Schurich, auch im Vorfeld schon mal darüber gesprochen. Du kennst dich da ja auch ganz gut aus, inwieweit wir eigentlich mit unseren Bildern vielleicht auch etwas schlimmer machen können oder indem wir was auslassen oder uns alle auf dasselbe Problem stürzen und dabei die ganzen anderen Sachen vergessen oder in dem falschen Kontext die Bilder darstellen und so weiter. Das sind alle Sorgen, die total berechtigt sind und wir müssen total aufpassen, dass wir dort die richtigen Kanäle bedienen und auch die richtigen Zugänge haben zu den Themen, die wir bearbeiten. Aber am Ende glaube ich immer, es ist besser, doch das zu zeigen, was vor Ort ist, als zu sagen, nee, vielleicht machen wir irgendwas falsch und wir lassen das ganz. Gehen da erst gar nicht hin und fotografieren, weil es sein könnte, dass es dann die Bilderflut die Leute abstumpft oder weil es sein könnte, dass die Bilder im falschen Kontext entstehen und so weiter. Gut, aber dann hat niemand, weiß niemand davon, was vor Ort passiert. Und um überhaupt etwas zu verändern, muss erst einmal die Erkenntnis darüber passieren, was vor Ort passiert. Das ist sozusagen der Humus, das Fundament, um überhaupt einen Prozess in Bewegung zu bringen. Und davon bin ich überzeugt. Und deswegen will ich das sicherlich auch so weitermachen.